Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe die letzten Tage viel Zeit gehabt, fernzuschauen. Meine Kinder sind krank und dann hat man Nachtschichten manchmal. Und es ist interessant, fernzuschauen. Wenn man tagsüber einschaltet, dann begegnet einem ganz viele Superhelden, die die Welt in irgendeiner Form retten. Ja, Superman und Co. sind halt nur leider im Fernsehen und nicht in Realität. Das ist das einzige Problem an diesen Geschichten. Und wenn man dann in der Nacht mal durch die Sender klickt, dann begegnet einem eine andere Form von Mensch. Das ist, ich nenne sie mal Gesprächspartner in einer Talkrunde, ja, diskutieren über irgendein Thema. Und ich bleibe nie lange. Es ist nämlich eigentlich irgendwie langweilig, habe ich den Eindruck, zumindest ist es für mich. Ich habe immer den Eindruck, da die reinen Phrasen aneinander. Und ich wollte euch eigentlich ein Video zeigen, das hebe ich mir für einen anderen Mal auf. Ja, genau, René hat sich schon so auf Loriot gefreut. Aber Loriot hat das mal in einer Bundestagsrede aufgegriffen, das Aneinanderreihen von Phrasen. Ihr kennt das vielleicht. Am Ende hat man einen riesen Satz oder 2 Minuten geredet, aber irgendwie hat man nicht den Eindruck, dass das, was diese Person da gerade gesagt hat, irgendeine Lösung beinhaltet oder er irgendwie kompetent wäre, doch Veränderung zu bewirken. Ja. Das ist eigentlich das Fazit meiner Sendung, Gesprächsrunden, die ich so gesehen habe. Am Ende 45 Minuten geredet und ich bin genauso schlau wie vorher. Und eine Hoffnung habe ich deshalb auch nicht gekriegt. Solche Leute sind halt auch keine gute Nachricht. Aber es gibt eine gute Nachricht, die uns Hoffnung auf Veränderung für unser persönliches Leben und für die Zukunft gibt. Markus, der Evangelist Markus, hat eine Version dieser guten Nachricht von Jesus aufgeschrieben. Und wir sind ja die letzten Wochen unterwegs im Markus-Evangelium. Der Christian hat angefangen, Karl hat letzte Woche weitergemacht. Und wir haben da einen Jesus kennengelernt, der so ganz anders ist als diese Fernsehhelden und diese Talkshow-Redner. Und Markus hat uns dabei von Anfang an mit einer Aussage konfrontiert, die dich vielleicht erstmal stutzig gemacht hat. Vielleicht hast du auch gesagt, na, so schnell auch nicht, ja. Markus hat uns den Mensch gewordenen Gott vorgestellt. Christian hat gesagt, Gott in Sandalen. Das ist mir hängen geblieben. Vielleicht dir auch, ja. Gott in Sandalen. Ich weiß nicht, was diese Aussage für dich bedeutet, ob du ihr jetzt zugestimmt hast in den letzten 2 Wochen oder nicht. Aber heute wollen wir ein Stück weiter im Markus-Evangelium lesen. Und schauen, was für eine Kraft, was für eine Vollmacht hat jetzt dieser Jesus. Ist er so ein Dampfblader wie die Talkshow-Redner oder steckt doch mehr hinter ihm? Unser Abschnitt beginnt im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 21, mit einer Rede von Jesus im Gottesdienst. Und das eine kann ich jetzt schon sagen. Jesus im Gottesdienst war sicherlich noch mehr ein Erlebnis als Peter im Gottesdienst oder Christian im Gottesdienst oder Karl im Gottesdienst. Ja, ich bin einfach nicht Jesus, damit müsst ihr jetzt leben in den nächsten 30 Minuten. Ja. Trotzdem gehen wir mal hinein in diesen Text. Und es begab sich, sie begaben sich nach Kapernaum und er trat alsbald am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ein Schriftgelehrter. Und alsbald war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geiste, der schrie und sprach, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus bedroht ihn und sprach, verstumme und fahr aus von ihm. Da riss der unreine Geist ihn hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie erstaunten alle, sodass sie sich untereinander befragten und sprachen, was ist das? Eine neue Lehre? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich alsbald in die ganze umliegende Landschaft von Galiläa. Jesus hat ganz offensichtlich eine andere Art, die Botschaft von Gott zu vermitteln. Er redet da scheinbar nicht diplomatisch um den Brei rum, sondern ganz konkret, greifbar und so, dass es die Herzen der Menschen trifft. Und wenn es stimmt, was Markus behauptet in seinem Evangelium, dass Jesus Gott in Sandalen ist, dann ist das auch nur logisch, dass er mit viel mehr Autorität als jeder andere menschliche Prediger reden kann und auftreten kann. Denn es ist seine Botschaft, die er da weitergibt. Ich gebe Gottes Botschaft weiter. Vielleicht habt ihr in der Arbeit auch schon mal irgendjemandem die Botschaft vom Chef weitergeben müssen. Man hat das nicht so, also es ist ein bisschen unangenehm vielleicht manchmal, man versucht so die Ecken und Kanten ein bisschen zu nivellieren, damit die persönliche Beziehung, die man selber da hat, jetzt nicht so drunter leidet, wenn der Chef einem gerade mal via einem da den Anschiss gibt oder so. Jesus kann, weil es seine Botschaft ist, viel besser reden, als ein Mensch das machen kann. Und die Botschaft, die haben wir letzte Woche gehört, das ist am Anfang dieses Abschnitts, Vers 14, 15, ja. Die Zeit des Wartens auf diesen versprochenen Retter, die ist vorbei. Johannes als Wegbegleiter, das hat Christian uns ein bisschen entfaltet, der ist da, dieser Wegbegleiter, auf den alle gewartet haben, er ist da und mit ihm ist Gottes Herrschaft so nahe gekommen wie noch nie. Wendet euch ab von einem Lebenswandel ohne Gott im Zentrum und wendet euch hin zu mir, sagt Jesus in seiner Botschaft. Wendet euch hin zu mir, dem kommenden gesalbten König. Ich bin es, auf den ihr wartet. Das wird die Botschaft gewesen sein. Das ist sie von dem, was Markus uns berichtet. Jesus fordert einen vollkommenen Richtungs- und Herrschaftswechsel von allen, die ihm dazuhören. Er kommt nicht einfach so fromm daher wie ein Schriftgelehrter, sondern die Menschen spüren, hier spricht jemand, der das Recht hat, genau diesen Wechsel auch wirklich zu fordern. Wenn ich hier oben stehe und euch auffordere, einen Richtungs- und Lebenswechsel zu vollziehen in eurem Leben, dann weiß ich immer genau, also ich rede aus einer schwachen Position heraus, denn ich muss mich eigentlich da unten hinstellen. Es ist genauso eine Botschaft für mich. Jesus ist der Einzige, der diese Forderung stellen kann, ohne dass er aus der schwachen Position redet. Denn es geht um die Richtung auf ihn. Und er ist, wenn Markus recht hat, Gott. Mit seinem ganzen Wesen, mit seinem ganzen Leben, seiner ganzen Persönlichkeit unterstreicht und bestätigt Jesus sein Recht, dein Leben als schuldbeladen zu bezeichnen. Und dich dann zur Umkehr aufzufordern. Er kann nicht nur den Finger in die Wunden legen deines Lebens, die du versteckt hast, die noch nicht mal ein Horst im Befreit-Leben-Kurs gehört hat. Jesus kann nicht nur den Finger da hineinlegen, er darf es auch. Und das ist das Entscheidende. Das ist seine Vollmacht, das ist seine Handlungsfreiheit. Und die gute Nachricht ist, dass Jesus damit nicht verletzen will, sondern dass er uns Veränderung, Verbesserung und Hoffnung anbietet. Jesus ist nicht derjenige, der andere Menschen leiden sehen will, sondern im Gegenteil. Er möchte sie bis in alle Ewigkeit eigentlich als glücklich und fröhlich sehen. Nicht so im oberflächlichen Sinne, sondern ganzheitlich. Naja, denkst du jetzt vielleicht, reden konnten Politiker und fromme Leute schon viel und immer, das Blaue vom Himmel versprechen? Stimmt. Das war damals nicht anders als heute. Die Schriftgelehrten hier sind halt eine andere Kategorie als Jesus, ja. Und für die Menschen ist das erstmal nur etwas Neues. Und deshalb erwähnt Markus diese Begebenheit mit dem besessenen Mann. Und wenn man so als aufgeklärter Europäer rational denkend das Evangelium liest und an diese Stelle kommt, ein Besessener, ja, dann ist das so eine Dimension, die wir nicht wahrnehmen. Also geistliche Dimension, ja, wovon reden wir? Wir haben da nicht so die Antenne für. Wir wissen das vielleicht, die wir hier schon länger in den Gottesdienst gehen, es gibt so eine Dimension. Aber mal Hand aufs Herz, wie stark spürst du die in deinem Alltag? Ja, wo lebst du in dem Bewusstsein? Unser Rationalismus, den haben wir ja auch ein bisschen verinnerlicht, der diese Welt um uns herum prägt, der gebietet uns im Grunde ein bisschen daran zu zweifeln. Ja, also ich kann das nicht sehen, also existiert das vielleicht auch gar nicht. Der Satz hat so seine Tücken und Macken, Den Wind kann ich auch nicht sehen. Ich kann höchstens Auswirkungen sehen und trotzdem gibt es ihn. Er gilt auch nicht für Gott. Es ist nicht ganz stichhaltig. Und so ist das auch mit dieser unsichtbaren Welt. Nur weil ich etwas nicht sehe, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Markus erwähnt hier ganz selbstverständlich, dass es so eine Person gibt. Für die Römer der damaligen Zeit, an die er da schreibt, ist das überhaupt kein Thema. Es gibt eine Geisterwelt, eine unsichtbare Welt. Und für Markus ist dieser Mann auch nicht einfach nur geisteskrank und redet wirr dahin. In Vers 24 formuliert dieser Mann unter Zwang drei Aussagen über Jesus und die sollten wir uns anschauen, beziehungsweise möchte ich kurz erwähnen. Das erste, was dieser Mann da unter Zwang durch diesen Geist sagt, ist, Jesus ist ein Mensch. Ja? Jesus von Nazareth. Jesus ist ein Mensch. Er kommt von Nazareth. Der hat unter uns gelebt. Ja? Den kennen wir alle. Also in Nazareth kannst du von Haus zu Haus gehen. Jeder weiß, das ist der Sohn vom Josef Zimmermann. Ja? Das zweite ist, Jesus hat ungehinderte Möglichkeiten und Handlungsfreiheit über Menschen und Geister. Bist du gekommen, uns zu verderben? Der Geist sieht das als ganz normale Möglichkeit an. Jesus hat Kraft. Er hat Macht. Das ist die Aussage an dieser Stelle. Und das Dritte ist, Jesus ist nicht einfach nur Mensch, sagt dieser Geist. Jesus ist der Messias, der verheißene Retter, der Gesandte Gottes. Wie sagt er hier? Ich weiß, wer du bist. Der Heilige Gottes. Die erste Aussage, er kommt aus Nazareth, ist ein Mensch, die ist wahr, das konnten alle schon bestätigen. Ja. Die zweite Aussage wäre jetzt mal zu beweisen. Ja. Die dritte Aussage ist im Grunde genommen die logische Schlussfolgerung aus den beiden anderen. Ja. Wenn er mehr kann als jeder Mensch, muss er Gott sein. Und Jesus tritt in unserer Begebenheit diesen Beweis an. Und befreit diesen Mann von den unsichtbaren Fesseln, gegen den Widerstand dieses unreinen Geistes, wie Markus hier schreibt im Vers 26. Nicht, weil die Aussagen falsch waren, sondern weil Jesus diesem Menschen die Freiheit schenken möchte. Die Freiheit von diesen Fesseln, von diesem Zwang, unter dem er steht. Die Freiheit, diese drei Aussagen aus eigenem Antrieb und aus eigenem Herzen heraus zu sagen. Nicht, weil einem das irgendjemand irgendwo aufdrückt, dass man das glaubt oder sagt, das hat da überhaupt nichts mit zu tun, sondern aus freien Stücken soll dieser Mann diese Erkenntnis haben können. Und deshalb befreit ihn Jesus. Und das ist Teil der guten Nachricht von Jesus. In deinem Leben gibt es keine Fessel, die so stark ist, dass Jesus sie nicht lösen kann. Seine Kraft reicht aus für ein freies Leben unter seiner Herrschaft. Ein Leben, in dem du selber entscheiden kannst, wer Jesus ist. Das ist die gute Nachricht, diesen Freiraum zu geben. Die Umstehenden am Ende dieses Abschnitts wissen immer noch nicht so ganz, was sie jetzt von dem halten sollen. Jesus hatte sie damit einer Wahrheit konfrontiert, die ganz offensichtlich nicht nur heiße Luft ist. Ja, es war nicht mal eine nette Talkshow in der Synagoge, die er abgehalten hat, sondern das war ganz praktisch, das war erlebbar. Er hatte eine neue Botschaft, eine unbekannte Kraft und vor allem eine völlig andere Qualität und Vollmacht gezeigt. Ihm und seiner Botschaft zu glauben, das würde tatsächlich Veränderungen bewirken. Aber viele Menschen seit Jesu Zeiten fragen sich, will ich dieses Ausmaß an Veränderung überhaupt haben? Will ich wirklich, dass Jesus mein Leben auf den Kopf stellt? Wer ist der denn eigentlich, ja? Also dass ich das zulasse? Ihr lasst euer Leben ja auch nicht von jedem Hans und Franz verändern, oder? Muss schon ein Besonderer daherkommen, damit er sagt, okay, dafür stelle ich mein Leben auf den Kopf. Will ich wirklich dieses Ausmaß an Veränderung? Mit dieser Frage und den Erlebnissen in der Synagoge beginnen die sozialen Netzwerke der damaligen Zeit schon nach ganz kurzer Zeit herum zu twittern und zu Facebooken und was auch immer. Und es läuft, ja. Was Jesus hier getan hat, das war so außergewöhnlich, dass es den Menschen eine Meldung wert war. Und heutzutage kann man ja über Handy und alles Mögliche sehr stupide und einfache, unwichtige Nachrichten vermitteln. Damals musste man noch mehr die Beine dafür einsetzen und Staub schlucken womöglich noch. Also es war mit Kraftanstrengung verbunden und das heißt, das war wirklich eine Meldung wert. Das, was da in der Synagoge passierte, war eine Meldung wert. Und in der Zwischenzeit nehmen Petrus und Andreas Jesus mit zu sich nach Hause. Das ist der Abschnitt 29 bis 34. Und alsbald verließen sie die Synagoge und gingen in das Haus von Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber danieder und alsbald sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie alsbald und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Man könnte sagen, also die Heilung der Schwiegermutter ist jetzt eine Kleinigkeit gewesen, ja, eine sehr geringe Leistung, wenn man das jetzt mit der Synagoge vergleicht. Aber Markus bereitet uns hier auf eine weitere schwierige Frage vor, die wir am Ende der Predigt oder die du am Ende der Predigt auch zu beantworten hast eigentlich. Welche Konsequenz hat deine Meinung über Jesus für dein Leben? Es ist ja leicht zu sagen, Jesus ist Gott, ja. Aber welche Auswirkungen, oder zu sagen, Jesus ist nicht Gott, aber was bedeutet das? Was bedeutet das für dein Leben? Die Konsequenz der Schwiegermutter auf ihre Heilung ist, Jesus und den Jüngern zu dienen. Das klingt nach wenig, wieder nach wenig, aber dieser Nebensatz in Vers 31 wird nur über sie in diesem ganzen Abschnitt gesagt. Da werden Hunderte geheilt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Einwohner Kapernaum da hatte. Aber ich sage mal Hunderte. Ja. Wenn Jesus heutzutage, wenn das in Wels wäre, wären es Tausende, die da geheilt werden an diesem Abend. Es wird nur über die Schwiegermutter gesagt. Alle haben gehört, was für eine Autorität, was für eine Vollmacht und eine Kraft Jesus besitzt. Nicht alle, die da vor der Tür stehen, müssen geheilt werden, aber doch eine größere Anzahl. Und die übrigen stehen dabei, staunen über das, was da passiert, sehen Jesus zu, wie er da kleinere und größere Wunder vollbringt und Menschen durch seine Kraft die Möglichkeit zum Leben wieder erhalten. Das sind ja nicht, die haben ja nicht Schnupfen, diese Leute hier, sondern die haben massive Krankheiten. Und Jesus gibt ihnen die Möglichkeit wieder zu einem richtigen Leben. Das ist eine tolle Sache. Jesus nimmt die Krankheiten weg, er löst die Fesseln und die Lügen meines Lebens und er schenkt mir dann Freiheit. Das ist super, oder? Was würdet ihr an der Stelle dieser Leute jetzt tun? Nach Hause gehen, mal gescheit ausschlafen, ohne Schmerzen und am nächsten Tag? Was würdet ihr tun? Die Schwiegermutter dient Jesus und alle übrigen haben vielleicht ein Danke gesagt und sind dann nach Hause gegangen. Aber da wird über keinen gesagt, dass er am nächsten Tag wiedergekommen ist und Jesus auch gedient hat. Am Ende dieses Tages ist Jesus in den Augen der Menschen nicht mehr Gott mit Sandalen, sondern er ist ein genialer Arzt, der kostenlose Sprechstunden hält für Arm und Reich, voll sozial und human und alles das, was ein rational denkender Europäer super findet, mit diesem Jesus hier können wir uns identifizieren. Das ist unser Jesus. Die komischen Seiten, so manche komische Sache, die er da so sagt, das kann man tolerieren, ja. Genie und Wahnsinn liegen in Europa sehr eng beieinander. Solange die überwiegende Tätigkeit von Jesus gut ist, ja, akzeptieren wir jeden. Jesus hat an dem Abend durch seine Kraft den Menschen sicherlich gerne zu einem neuen Lebensabschnitt verholfen, aber er hat auch geredet, davon bin ich fest überzeugt. Er hat sicherlich nicht geschwiegen Und so könnte es dann ja weitergehen, denkt sich vielleicht ein Petrus, ja, heilen und verkündigen, super Ankommen, toller Dienst. In kürzester Zeit gäbe es einen neuen, liebevollen, sozialen König in Jerusalem. Darauf hat Petrus gewartet. Darauf haben alle Jünger gewartet. Im ganzen Markus-Evangelium ist es die Erwartung der Jünger. Aber die Geschichte geht etwas anders weiter. Schon hier kriegt sie einen Dämpfer. Vers 35. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, er ging hinaus an einen einsamen Ort und betete da selbst. Und Simon eilte ihm nach, samt denen, die bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns woanders hin, in die nächsten Flecken gehen, damit ich auch dort predige. Denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte in ganz Galiläa in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus. Jedermann sucht dich, und Jesus antwortet, lasst uns woanders hingehen. Mensch, Jesus, was machst du hier? Was machst du hier? Wo könntest du deine Kraft besser beweisen und zeigen als im Dienst an den Kranken? Und Hand aufs Herz, auch wir denken öfter so, oder? Wir beten immer wieder für Menschen in unserem Umfeld, innerhalb, außerhalb dieser Gemeinde, die sind krank, ja, todsterbenskrank teilweise. Wir beten um Heilung, wir beten um Befreiung von körperlichen Fesseln, irgendeine Art. Ja. Wir beten für ein besseres und ein längeres Leben. Und es ist so schwer zu akzeptieren und zu verstehen, dass Jesus seine Kraft nicht immer einsetzt. Es ist so schwer zu akzeptieren. Hier in Vers 38 gibt es auch eine ganze Menge von Menschen, die von Jesus ohne Heilung zurückgelassen werden. Petrus sagt, jedermann sucht dich und Jesus geht weg. Und der Grund liegt nicht darin, dass Jesus unfähig wäre, sondern er hängt mit der einen Frage zusammen, wer ist Jesus wirklich? Wer ist Jesus wirklich? Der soziale Arzt, von dem wir Vers 29 bis 34 so den Eindruck bekommen haben? Jesus, Gott in Sandalen, ist gekommen, um den Menschen das Angebot von Sündenvergebung, Gerechtigkeit aus Gottes Kraft heraus und die Auferstehung zum ewigen Leben zu bieten. Dieses Angebot möchte Jesus den Menschen machen. In Kapitel 10, Vers 45 im Markus-Evangelium sagt Jesus das so, denn auch des Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus ist gekommen, um zu sterben, um Menschen zu befreien, loszukaufen, und zwar in einer ewigen Dimension. Jesus ringt nicht um deine leibliche Gesundheit in erster Linie, sondern darum, in deinem Leben diese Auferstehungskraft, von der uns auch Markus berichten wird, diese Auferstehungskraft in deinem Leben einmal entfalten zu dürfen. Jesus möchte seine Kraft in deinem Leben wirken lassen. Aber das hat nicht unbedingt etwas mit körperlicher Heilung zu tun. Dich von den Fesseln deiner Schuld zu befreien und dir die Freiheit von deiner Schuld, von diesem schlechten Gewissen, von dem, was dich niederdrückt, zu geben und seine Gerechtigkeit zu schenken. Dafür will Jesus seine Kraft verwenden. Wenn Jesus nur gekommen wäre, um Menschen zu heilen, dann hätte er nicht predigen müssen. Dann hätte es keine Botschaft gegeben, wenn das das Ziel gewesen wäre. Aber Jesus ist halt nicht gekommen, um zu heilen in erster Linie, sondern um den Menschen diese gute Nachricht zu vermitteln. Ich bin eure Rettung. Und jede Heilung ist ein Kraftbeweis für die Glaubwürdigkeit dieser guten Nachricht von Jesus Christus. Nicht mehr und nicht weniger. Aber Heilung ist nicht der Selbstzweck. Das können wir aus diesen Versen ganz deutlich sehen. Und das trifft uns Europäer dann doch wieder, ja? Wer ist Jesus? Gibt es halt doch noch mehr als die Arztkomponente. Wer ist Jesus? Jesus verhilft zum Leben und gibt Möglichkeiten, Gott zu dienen, und zwar jedem, egal wo er in der Gesellschaft steht, ob er im Mittelpunkt steht, wie die Schriftgelehrten, oder ganz am Rand, wie die Person, die wir gleich treffen. Aber er lässt uns niemals die Antwort auf die Frage, wer ist Jesus für dich und welche Konsequenzen hat das für dein Leben? Und wenn wir offen und ehrlich lesen, dann zwingt uns auch die dritte Begebenheit, Vers 40 bis 45, zur Auseinandersetzung mit dieser Frage. Da heißt es, und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus seiner, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz alsbald von ihm und er wurde rein. Und er bedrohte ihn und schickte ihn alsbald fort und sprach zu ihm, sag es niemand, sondern geh hin, zeig dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging hin und fing an, es vielfach zu verkünden und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Aussatz oder Lepra ist eine ziemlich gemeine Krankheit. An und für sich ist sie nicht tödlich, habe ich gelernt diese Woche. Lepra ist nicht tödlich, aber du verlierst das Gefühl für deine Gliedmaßen. Nerven sterben ab und dann verletzt du dich und die Entzündungen dann, die können tödlich sein. Die Verletzungen, die als Folge davon entstehen. Wer früher erkrankte an Lepra, der wurde ausgestoßen. Der wurde abgeschoben, der war am Rand der Gesellschaft und er hatte nicht das Recht, wieder zurückzukommen. Ein Aussätziger musste meilenweit schreien, Aussatz, Aussatz, unrein, unrein, damit auch gar keiner mit ihm in Berührung kommt. Dahinter steckte der Gedanke, dass man sich anstecken kann, was nicht wirklich stimmt, aber das war der Gedanke damals. In der Bibel ist Lepra ein Sinnbild für die Schuld in unserem Leben. Ein Sinnbild für die menschliche Unfähigkeit, meine Schuld vor Gott selbst zu bereinigen und das Böse in meinem Leben auszulöschen und durch Gutes zu ersetzen. Das ist das Sinnbild von Lepra. Dass ich hier also eine Information wollte ich euch noch sagen. Wisst ihr, Lepra kann man seit 100 Jahren erst heilen. Vor 100 Jahren hat es die erste Therapie gegeben oder den ersten Ansatz zur Lösung. Aber bis vor 15 Jahren wurde im hochmodernen Japan noch jeder mit Lepra in eine geschlossene Anstalt auf lebenslang weggesperrt. Der durfte da arbeiten, aber mehr auch nicht. Weggesperrt. Das ist Lepra. Dass sich hier also ein Aussätziger auf den Weg macht zu Jesus, das zeugt von viel Mut. Eigentlich hätte er sich ja niemandem nähern dürfen. Aber die Verzweiflung treibt diesen Menschen. Wofür soll er auch noch leben? Im Grunde kann er nur seinem Körper zuschauen, wie der weiter verfällt. Das ist das Einzige, womit er sich beschäftigen könnte in der damaligen Zeit. Und diese Hoffnungslosigkeit spürt man im Vers 40. Er wirft sich vor Jesus auf die Knie, bittet ihn, zaghaft will ich sagen, ja, wenn du willst. In diesem wenn du willst steckt so viel Wunsch und gleichzeitig so viel Zweifel. Ja? Oh, ich möchte so gerne, aber wenn du willst, vielleicht kennst du solche Gebete auch aus deinem Leben. So eine verzweifelte Bitte zu Gott, aber mit dieser einen Hintertür für den eigenen zweifelnden, schwachen Glauben, damit du nicht komplett umkippst, wenn Gott es doch anders möchte. Kann Jesus? Oh ja, er kann. Das hat er bereits bewiesen an mehreren Stellen. Aber will er auch? Oft haben wir den Eindruck, dass Gott nicht dasselbe will wie wir. Oder müsste ich vielleicht besser sagen, wollen wir vielleicht nicht dasselbe wie er? Es ist immer die entscheidende Frage, wofür bitte? Mein Sohn bittet mich um so vieles, aber ich kann ihm nicht alles geben. Ich würde ihm so viel geben. Ja? aber nicht um alles bittet er mich, sondern manches muss ich ihm verweigern. Hier in Vers 41 sehen wir, dass Jesus aber auch Erbarmen hat. Gott ist nicht hartherzig, Gott ist nicht einer, der den Blick für die Nöte der Menschen zumacht. Jesus hat Erbarmen. Du fragst dich, kann Gott mich lieben? Kann Gott mir vergeben? Kann Gott mich gebrauchen? Will Gott mich überhaupt? Und hier alle Realitäten und Symbolik fließt in diesen einen Satz zusammen. Ich will, sei gereinigt. Da fließt alles zusammen. Wieder befreit Jesus von Krankheit, wieder befreit Jesus von den unfreiwilligen Fesseln zu einem Leben in Freiheit. Und vor 2000 Jahren war jetzt klar, Jesus kann eigentlich kein Mensch sein. Diese Macht hat keiner von uns. Hier steht einer, der göttliche Autorität und Kraft besitzt. Und jetzt soll er eigentlich nur in den Tempel gehen. Mose hat es geboten, 3. Mose 14. Er soll eigentlich nur in diesen Tempel gehen, die Zeremonie oder das Ritual da, das dauert insgesamt eine Woche ungefähr, ja, mit Anschauen und dann Opfern und so weiter und so fort. Es wäre eine Woche gewesen. Eine Woche in den Tempel, dem Priester zu zeigen, der hätte das gesehen, er hätte nichts sagen müssen, er hätte einfach nur da sein müssen. Ein paar Opfer bringen und wenn er kein Geld gehabt hätte, hätte man ihm das zur Verfügung gestellt. Es wäre wirklich, es ist keine Extraaufgabe, keine Zusatzlast. Es ist einfach nur ein Gehorsam gegenüber dem, was Gott schon gesagt hat, das passieren soll in so einem Fall. Es wäre eine einmalige Gelegenheit gewesen, dass die Priester erkennen, hier ist Gott am Wirken. Und wir müssen uns auch nicht immer nach den Wortzeugnissen ausstrecken. Wenn Gottes Kraft in deinem Leben zur Entfaltung kommt, sodass die Beulen und die Flecken deiner Persönlichkeit sich in wunderbare Eigenschaften verwandeln, dann ist allein das schon ein gewaltiges Zeugnis. Du musst nicht reden, du musst einfach nur leben. Aber das hat wieder mit der Veränderungsfrage zu tun und der Frage, wer ist Jesus? Dieser Mann hier nimmt von Jesus gerne Heilung in Empfang, aber er interessiert sich nicht für Jesu Vorgaben. Und es ist ja nur eine Bitte. Und sie war sowas von logisch für diesen Mann. Es klingt ganz toll und fromm, dass der jetzt überall von Jesus erzählt. Das hätte er eine Woche später auch noch machen können. Nachdem er bei den Priestern gewesen ist. So ist er ungehorsam und handelt auf eigene Faust. Weil Jesus für ihn zwar viel ist, aber letztlich keiner, auf den man hören muss. Für diesen Mann ist Jesus viel, aber keiner, auf den er hören muss. Das hat er ganz deutlich bewiesen an dieser Stelle. Doch genau das war der Aspekt, den wir am Anfang dieses Kapitels, eigentlich in diesem ganzen Kapitel hier, immer wieder neu sehen. Jesus ist jemand, auf den wir hören sollen und müssen. Jesus ist der König, er ist der Herrscher in Gottes Reich, auf das die Juden so lange gewartet haben, in dem wir Teil sind. Er hat nicht nur seine Vollmacht bewiesen, sondern er hat uns auch zu einer Richtungsänderung in unserem Leben aufgefordert. Und das meinte gerade, mein Leben unter den Gehorsam gegenüber Gott stellen, unter seine Herrschaft stellen. Der Geheilte wollte nicht, weil er die neu gewonnene Freiheit und das neue, alte Leben lieber hatte. Warum willst du nicht? Willst du? Willst du nicht? Warum nicht? Alle Ereignisse in unserem Abschnitt heute demonstrieren uns die unglaubliche Kraft Jesu. Der ist kein Schwächling. Er ist kein Dampfbladerer. Der macht nicht nur heiße Luft, der klopft nicht hohle Sprüche, sondern er kann einhalten, was er verspricht. Wer ist Jesus? Für dich. Und was hat das für eine Konsequenz jetzt? Was hat es für eine Konsequenz? Damit komme ich zum Schluss. Alles hängt nämlich von deiner Antwort auf diese zentralen Fragen ab, diese beiden. Markus würde sagen, Jesus ist Gott. Und die gute Nachricht ist, dass du deine Beziehung zu Jesus, dass du eine Beziehung zu ihm haben kannst, in der seine Kraft und seine Vollmacht in deinem Leben auch wirklich zur Entfaltung kommen. Und wenn, Christian hat ja gesagt, vielleicht bist du am Zweifeln, wenn du heute deine Zweifel ausräumen konntest, wenn das die Antwort war, dann möchte ich dich einladen in diese Beziehung zu Jesus. Nimm Kontakt zu ihm auf, mach diesen ersten Schritt auf ihn zu. Und vielleicht ist dir nicht ganz klar, wie das geht, dann lade ich dich ein. Geh zum Christian, komm zu mir oder sprich mit dem, der dich eingeladen hat in diesen Gottesdienst. Vielleicht haben dich diese drei Begebenheiten heute aber auch noch nicht wirklich überzeugt, dass Jesus Gott in Sandalen ist. Auch das ist möglich. Da möchte ich dich einfach einladen zu Kaffee und Kuchen. Ja, und die Leute, die da an deinem Tisch sind, denen kannst du ja mal deine Fragen, dann, die du noch so hast, stellen. Ich hoffe, sie haben Antworten. Aber wir hier im Raum, die wir länger in der Gemeinde sind, würden alle nicht behaupten, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Vielleicht haben wir auch keine Antworten. Aber wir machen uns mit dir gerne auf die Suche, ja, nach einer Antwort. Und vor allem möchte ich dich dann aber einladen, nächsten Sonntag noch einmal herzukommen. Dann wird Christian die Predigt haben. Und alles das, was Markus uns heute da aufgeschrieben hat als Text, ist eine Winzigkeit gegenüber der Vollmacht, Autorität und Kraft, die nächstes Mal deutlich wird. Und für alle diejenigen, die ich jetzt noch nicht erwischt habe, die sehr wahrscheinlich länger in dieser Gemeinde schon sind, öfter diesen Gottesdienst besucht haben, da mag die Antwort auf die Frage, wer ist Jesus, ziemlich einfach sein. Natürlich ist Jesus Gott. Peter, was stellst du für eine Frage? Ja. Aber wo wird diese gute Nachricht von der lebensverändernden Kraft und Vollmacht Gottes in deinem Leben dann greifbar? Kannst du sie sehen? Kannst du davon erzählen? Unabhängig davon, ob du den Mut hast, hier nach vorne zu kommen, aber könntest du davon erzählen? Und hier beginnt der Unterschied zwischen einem Schriftgelehrten, den wir am Anfang hatten, und jemanden, also der viel weiß, aber alles ist Theorie, und einem Jünger Jesu, der Jesus als Gott in Sandalen erkennt und dann auch entsprechend handelt, im Gehorsam ihm gegenüber. Und vielleicht stellst du fest, dass Gott bei dir nicht am Wirken ist und es genauso viel Veränderungen in deinem Leben gibt wie bei einem Blindgänger zu Silvester. Vielleicht passiert gar nichts. Dann erinnere dich an die gute Nachricht von Jesus, zu der du einmal von ganzem Herzen Ja gesagt hast. Die handelt von Sündenvergebung, von Gerechtigkeit durch Glauben, aber auch von Freiheit zum Dienen, von einem Richtungs- und Herrschaftswechsel in deinem Leben. Jesus ist gekommen, um dein Leben auf den Kopf zu stellen und dir eine Perspektive und Hoffnung für dein Leben zu schenken. Über den Tod hinaus. Und das gilt auch heute dir. Dieses Evangelium, das Markus geschrieben hat, ist nicht für die Leute, die noch kein Gemeindemitglied sind. Es ist auch für die Leute, die Gemeindemitglied sind. Und ich weiß selbst aus Erfahrung, dass dieses Ja zur Veränderung in meinem Leben ein ständiger Kampf ist. Wenn Jesus Gott ist, dann hat er das Recht, in meinem Leben jeden Stein umzudrehen. Und ich klammer mich an jeden einzelnen Stein. Bei jedem Stein bin ich ein Jakob. Und Gott ist mit mir am Ringen. Wir müssen dieses Ja finden dazu, dass Gott unser Leben verändern darf. Und ich weiß, dass sich das bis in alle Ewigkeit für uns auszahlen wird, wenn wir Jesu Kraft in unserem Leben wirklich wirken lassen. Sag heute Ja dazu, wieder neu. Oder zum allerersten Mal. Es ist nie zu spät. Amen.